Zu einer guten Predigt gehört auch eine gute Predigtgrundlage, und das ist heute Philipper 2, Vers 1 bis 11. Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden Gott, dem Vater, die Ehre geben.
Bald ist Weihnachten. Zwei Kerzen brennen hier. Und ich weiß nicht, wer von uns schon sich in Weihnachtsstimmung befindet. Was Weihnachtsstimmung auch immer sein mag, wir verbinden Weihnachten mit sinnlich und Besinnlichkeit, warmen Kerzenlicht, angenehmen Düften, sanfte Musik, eben diese schönen Lieder, Stille Nacht, Heilige Nacht und so weiter, leise rieselt der Schnee, auch dieses Lied weckt bei einigen Weihnachtsgefühl, obwohl das ja mit Weihnachten, glaube ich, gar nicht so viel zu tun hat. Sanfte Musik eben, verschneite Landschaften, für uns Schweizer ganz ein wichtiges Weihnachtsgefühl. Feines Essen, besonderes Gebäck. Und auch Freude ist ein wichtiger Aspekt von Weihnachten. Wird jemand gefragt, was es für ihn bedeuten würde, wenn er im Lotto einen Sechser macht, dann ist es gut möglich, dass er sagt, das wäre für mich wie Weihnachten. Und wenn er dann noch sagen möchte, wie unaussprechlich groß sein Glücksgefühl ist, dann sagt er, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Habt ihr das auch schon gehört? Doch das Glück, das mit Weihnachten und Ostern verbunden ist, kann durch einen Sechser im Lotto nie nur annähernd das Glück sein, das uns Weihnachten und Ostern bringt. Nicht annähernd. Wer Weihnachten als Fest der Sinne und der Besinnlichkeit versteht, der hat die tiefe Bedeutung von Weihnachten vermutlich übersehen. Weihnachten ist vielmehr ein Fest der Gesinnung. Nüchtern betrachtet ist uns ja allen klar, dass die Geburt von Jesus nicht besonders beschaulich war. Da muss die Mutter von Jesus hochschwanger nach Bethlehem reisen und ist gezwungen, mangels Platz ihr Kind in einem Stall zu gebären und es in eine Futterkrippe zu legen. Also all die Mütter, die das gerne tun würden, sollen mal die Hände erheben. die gerne in einem Stall ihr Kind gebären und es dann in die Krippe legen, dort, wo die Tiere sonst fressen, ihr Futter bekommen. Gar nichts von Anschaulichkeit. Wir zeichnen von dieser Situation ein romantisches, verklärtes Bild. Aber in Wirklichkeit war das weder nett noch angenehm. Es ist dramatisch, dass der König dieser Welt in einem Stall geboren werden musste. Weihnachten ist also nicht unbedingt ein Fest der Besinnlichkeit. Vielmehr ist es ein Fest, das uns auf eine Gesinnung hinweist, die unser Leben prägen sollte. Das macht Paulus in dem Philipperbrief deutlich, in dem Abschnitt, den wir eben gehört haben. Und ich gebe Ihnen recht, wenn Sie vielleicht verschrocken sind, als Sie gehört haben, was Andreas Symank uns vorliest, innerlich den Kopf geschüttelt haben, wie kann er am Advent einen solchen Text wählen? Was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Es ist kein typischer Weihnachtstext, aber er hat sehr, sehr viel mit Weihnachten zu tun. Paulus zeigt gerade mit der Menschwerdung Gottes, welche Auswirkungen das auf das praktische Leben von uns Christen hat, was da geschah. Paulus beschreibt, wie die Christen untereinander leben sollten. Und gerne pflichten wir ihm bei. Wer möchte nicht in einer solchen Gemeinschaft leben, die Paulus hier von den Philippern zeichnet? Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Das ist ja schon fast Himmel auf Erden. Was für ein Privileg, wenn wir in einer solchen Gemeinschaft leben dürfen, wo Ermutigung da ist, Gemeinschaft im Heiligen Geist, tiefes Mitgefühl und Erbarmen. Ich glaube nicht, dass jemand von uns sagen würde, nee, das interessiert mich nicht, so eine Gemeinschaft. Ich bleibe lieber zu Hause. Aber ist das wirklich die Realität? Leben Christen in dieser Weise miteinander? Ja und nein. Manchmal mehr, manchmal weniger. Wir leben eben doch noch nicht ganz im Himmel. Wir sind Versuchungen jeglicher Art ausgesetzt und entscheiden uns nicht immer richtig. Paulus ist sich dessen sehr wohl bewusst, er betreibt hier auch keine Schönfärberei, sondern er will die Gemeinde durch Ermutigung dazu führen, dass sie ihre Stärken mehr zum Ausdruck kommen. Er macht sie auf ihre Stärken aufmerksam und ermutigt sie dadurch, auch das wirklich noch weiter so zu führen, diese himmlischen Prinzipien eifriger umzusetzen. Die Hindernisse auf diesem Weg, die die Gemeinschaft der Christen verunstalten können und Gemeinde Jesu manchmal fast nicht mehr erkennbar wird, leider, das kennen wir ja auch, gibt es das. Gemeinden können in solche Situationen kommen, wo das nicht mehr erkennbar wird. Ich kenne das. Ich kenne Gemeindeversammlungen, da hat man nicht mehr erkannt, wer ist Herr in diesem Raum. Ist wirklich Christus, der uns liebt und uns verbindet im Heiligen Geist, hat der hier die Herrschaft? Oder ist es Eitelkeit, Neid und Zorn und weiß ich was alles? Paulus weiß das. Er macht auch gegenüber den Philippen hier kein Geheimnis. Deshalb sagt er, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Nicht auf mich selbst sehen. Nicht zuerst an mich denken, sondern immer auch an den anderen und auch den anderen zu berücksichtigen. Ist das nicht eine Überforderung? Ist das nicht zu viel verlangt von uns? Das läuft doch unseren menschlichen Trieben komplett entgegen. Zuerst komme doch ich und ganz weit hinten, wenn es mich nichts kostet, kommt der andere. Gut, dass du dich um mich kümmerst, ich kümmere mich auch um mich. Dann sind es schon zwei. Der andere kommt nur dann, wenn es mich nicht zu viel kostet. Ich bin schließlich mir der Nächste. So sind wir tatsächlich, außer Jesus hat uns verändert. Wenn Jesus unser Leben verändert, dann können wir anders leben, ohne dass wir das als unerträgliches Leben empfinden. Paulus schreibt einmal den Korinthern, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn wir an Jesus glauben und unser Leben ihm anvertraut haben, verändert er uns. Und ohne diese Veränderung durch den Glauben an Jesus ist das einfach unmöglich, was Paulus hier beschreibt, eine solche Gemeinschaft, in einer solchen Gemeinschaft zu leben. Durch Jesus ist es uns aber möglich, denn durch den Glauben an Jesus verändert sich unser Wesen. Gott selbst wohnt in uns und seine Liebe gibt uns eine tiefe Geborgenheit. Paulus schreibt nach Rom, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist auch so ein Vers, den muss man wie in sich aufsaugen. Gott lebt in mir durch den Heiligen Geist, tatsächlich. Und er hat mir eine tiefe Gewissheit ins Herz gelegt, dass er mich liebt. Der Heilige Geist lebt also in mir. Und diese Liebe Gottes in mir, die macht mich frei, auch andere zu lieben. Weil wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, dann bin ich nicht mehr so darauf angewiesen, dass mich die ganze Welt auch lieben muss und jeder mich am besten finden muss. Denn ich weiß, niemand kann mich mehr lieben, als Gott mich liebt. Es gibt keine größere Liebe, die ich je erfahren könnte in meinem Leben. Jetzt kann ich den anderen höher achten als mich selbst. Jetzt kann ich mich freuen, wenn der andere etwas besser kann als ich. Ich muss mich selber nicht mehr so wichtig nehmen, weil ich weiß, dass ich Gott wichtig bin. Ich bin nicht mehr einzig und allein auf die Anerkennung anderer Menschen angewiesen. Natürlich brauchen wir die auch, die ist auch wichtig, aber ich bin nicht mehr dem Ausmaß auf sie angewiesen. Und deshalb müssen wir in der Gemeinde nicht immer zuerst überlegen, welchen persönlichen Vorteil ich von einer Veranstaltung oder von einer Entscheidung der Gemeindeleitung habe. Ob es mir etwas bringt oder ob es für mich umständlicher wird. Wir können von uns wegschauen und fragen, ob es für andere hilfreich sein könnte und ob es der Gemeinde dient. Und ob Gott sich freut darüber. Also, zum Beispiel haben wir einmal unseren Apéro eingeführt, das hatten wir früher nicht, jeden Sonntag. Und dann gab es Leute, deren Reflex war, jetzt haben wir jeden Sonntag ein Apéro, jetzt kann ich gar nicht mehr so schnell nach Hause. Weil da muss ich noch ein bisschen länger bleiben, weil ich da noch einen Job habe. Warum machen Sie das? Ist doch unnötig. Ja, für mich vielleicht. Aber für die anderen ist es nicht unnötig. Und der Apéro ist eine Erfolgsgeschichte in unserer Gemeinde. Wir sind so lange da und sprechen miteinander, können austauschen. So gibt es viele Dinge, Veränderungen in der Gemeinde und wir haben die Tendenz immer zuerst abzuchecken, ob das für mich gut ist und ob diese Veränderung mir einen größeren oder einen geringeren Aufwand gibt. Wenn er geringer ist, ist es gut. Wenn er größer ist, ist es nicht so gut. Für mich kann vielleicht das Thema eines Bibelseminars oder einer Predigtreihe völlig komplett uninteressant sein. Für den, der neben dir sitzt, könnte gerade dieses Thema sehr hilfreich und wichtig für sein Glaubensleben sein. Und es kann sein, dass du in der Gemeinde sitzt und Ich sage es jetzt mal, wir haben 56 Sonntage und ich sage jetzt mal, jetzt ganz krass, 20 Sonntage sind Themen, die dich überhaupt nicht interessieren. Ich glaube es zwar nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Ja, nun? Aber vielleicht ist gerade diese 20 Themen für jemand anderen sehr, sehr hilfreich und entscheidend für das Glaubensleben. So ist das in Gemeinschaften. Ein Gemeindeanlass kann ich völlig überflüssig finden, weil ich weder Zeit noch Interesse habe. Für einen anderen kann dieser Anlass zu einem Schlüsselerlebnis des Glaubens führen oder kann ihn stärken, mit Jesus unterwegs zu bleiben. Wir können lernen, nicht immer zuerst auf uns zu schauen. Nach Korinth schreibt Paulus, jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Die Grundüberlegung sollte nicht die sein, was es mir persönlich bringt, sondern was ich beitragen kann. Was kann ich in die Gemeinde hineinbringen? Was kann ich in eine Beziehung hineinbringen? Schließlich auch unsere Ehen, die leben nicht davon, dass ich schaue, was bringt mir der andere. Das gibt ein Gezerre. Sondern Ehe lebt davon, dass man sich gegenseitig verschenkt. Gemeinschaft lebt immer vom Verschenken, nicht vom Nehmen. Was kann ich in die Gemeinde hineinbringen? Was kann ich in eine Beziehung hineinbringen? Wie kann ich ein Segen für andere sein? Und es erübrigt sich fast zu sagen, dass wenn das jeder tut, jedem optimal gedient sein wird. Eine Gemeinschaft funktioniert dort, wo jeder bereit ist, dem anderen zu dienen. Eine Gruppe, in der jeder zuerst seinen eigenen Vorteil sucht, kann nie zu einer Gemeinschaft heranwachsen, nie. Wenn die Gruppe mir keinen Vorteil mehr bringt, verlasse ich sie. Wenige bemühen sich dort um das Wohl der egoistischen Masse. Und wenn dann die sich bemühen um die egoistische Masse, ausgebrannt ist, dann verlässt diese egoistische Masse diese Gruppe und sucht sich eine andere, wo sie ansaugen kann und wieder andere dort sind, die sich aufopfern und gucken, dass es mir gut geht. In der Gemeinde Jesus soll das aber nicht so sein. Darf es nicht so sein. Wenn sich einer um den anderen kümmert, dann ist für alle gesorgt. Das finde ich ja das Faszinierende. Dann sind auch die Mitarbeiter in einer Gemeinde nicht ausgebrannt, sondern sie sind dankbar, in einer wohltuenden Gemeinschaft eingebunden zu sein, wo einer den anderen unterstützt. Selbst wenn es an den Rand der Kräfte geht, und das kann es einmal. Aber wenn man weiß, man ist miteinander unterwegs und man trägt sich gegenseitig. Und man ist nicht darauf aus, immer zu prüfen, wie ist mein Wert? Wir sind ja so tendenziell, scannen wir uns immer ab, wie ist mein Wert? Wenn ich in die Gemeinde komme, wie viele grüßen mich? Ich kann das so machen, ich kann kommen und warten, wie viele kommen auf mich zu. Und dann kommen vielleicht nicht so viele. Und dann gehe ich frustriert nach Hause. Was ist das für eine Gemeinde? Da kommt man hinein und niemand kommt auf mich zu. Das finde ich ja auch nicht toll. Aber stell dir mal vor, alle kommen so in die Gemeinde und warten, wie viele auf sie zukommen. Wie viele kommen dann auf dich zu? Keiner? Keiner? Wenn jeder wartet und sich seinen Wert abmessen will, wie wichtig er hier ist in diesem Raum und wartet, wie lange geht es, bis jemand auf mich zukommt und jeder wartet, dann wird auf niemanden zugegangen. Es ist viel einfacher, ich komme in die Gemeinde und ich gehe einfach auf die Leute zu. Und wenn das jeder macht, dann haben wir ein riesen Durcheinander. Aber eine riesen Freude, weil man merkt, man lebt miteinander. Es geht nicht darum, herauszufinden, wie wichtig jetzt ich für die alle bin, weil ich dann einfach automatisch integriert bin, weil ich auf die Leute zugehe. Den anderen höher achten heißt jedoch nicht, dass ich so tue, wie der andere immer alles besser kann als ich. Den anderen höher achten als ich selbst heißt auch nicht, dass ich mich selber gering achten muss. Meine Wenigkeit, ja, ich kann ja nichts und ich Armer und die anderen können alles besser. Und ein guter Sonntagsschullehrer, der muss nicht sagen jemandem, der ist nicht so gut mit Kindern kann, nein, du kannst das viel besser, mach das nur. Das hat mit Demut überhaupt nichts zu tun. Dies wäre eine unwahre, künstliche und heuchlerische Demut. So hat es Paulus garantiert nicht gemeint. Es geht darum, dass wir einander mit Ehrerbietung begegnen, die der natürliche Mensch in der Regel nur denen entgegenbringt, die höher gestellt sind, bessere Fähigkeiten haben. Die höhere Achtung bezieht sich nicht auf die Leistungen eines Menschen, sondern es handelt sich um eine reine Wertschätzung, einfach weil er Mensch ist und weil er Kind Gottes ist, unabhängig von seinen Fähigkeiten. Jeder Mensch hat das Recht, geachtet zu werden, egal was er kann und nicht kann. Nicht erst dann, wenn er hohe Leistungen erbringt, sondern einfach, weil er da ist und zum Reich Gottes gehört. Achte ich den anderen in Demut höher als mich selbst oder messe ich mich mit ihm? Verstehe ich mein Leben und mein Glauben als einen ständigen Konkurrenzkampf zu den anderen? Warum darf der jetzt das und ich nicht? Warum wird der gefragt für diesen Dienst und mich fragt man nicht? Ich habe zwar noch nie etwas angetönt, dass ich das auch noch gerne machen würde, aber jetzt warte ich schon 5 Jahre und niemand hat mich gefragt. Kämpfe ich innerlich immer um meinen Platz? Bin irgendwo frustriert und enttäuscht? Über mich selber, über die Gemeinde, über andere Christen? Weil ich denke, ich bekomme die Anerkennung nicht. In Galaten schreibt Paulus, wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Kann ich den anderen achten, sogar höher achten, auch wenn er scheinbar begabter ist als ich? Oder steigt in mir Neid und Eifersucht auf? Und kann ich jemand höher achten als mich selber, auch wenn er weniger begabt ist als ich? Oder überhebe ich mich, bin überheblich und denke, was willst du? Du kannst ja gar nicht so viel wie ich. Aber was hat das alles mit Weihnachten zu tun? Das hat sehr viel mit Weihnachten zu tun. Denn Paulus nimmt die Menschwerdung von Jesus als Vorbild für diese Gesinnung. An Weihnachten wird uns die Gesinnung Gottes handgreiflich vor Augen geführt. Das ist die Haltung. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Es gibt kein radikaleres Vorbild als Jesus selbst. Er hat uns vorgelebt, und zwar schon mit seiner Geburt, wie er die Gemeinschaft versteht. Und zugegeben, Paulus setzt die Messlatte schwindelerregend hoch. Aber ich erlaube mir nicht, Paulus zu widersprechen. Ich kann die Messlatte nicht tiefer setzen als er. Dieses radikale Vorbild, das uns Jesus gibt, ist nicht nur durch eine gut formulierte Ethik zu uns gekommen. Jesus lebte dasselbe bis in allerletzte Konsequenz. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Jesus lebte in einer für uns unvorstellbaren Herrlichkeit und Macht. Doch er benutzte seine Machtfülle nicht dafür, um sich sein eigenes Leben möglichst schön zu gestalten. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus wurde Mensch. Es ist unglaublich. Gott wird Mensch. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Wir können diesen krassen Schritt gar nicht in Worte fassen. Ich weiß gar nicht, was für Beispiele man finden kann. Vielleicht kann man es vergleichen, ich bin zwar kein Saunatyp, mit einer Sauna. Da geht man in die Sauna, gut, wenn es dann 90 Grad ist, ist es vielleicht auch nicht mehr so angenehm, aber es ist immer schön warm. Und jetzt müssen wir aus der Sauna und in ein eiskaltes Bad und jetzt müsst ihr stundenlang dort drin sitzen bleiben. So krass könnte es sein. Oder ein steinreicher Mensch, der reich war von Kindheit an, der ist in eine reiche Familie geboren, vermögend, überall Schlösser, überall Häuser, überall Schiffe, alles. Und von einem Tag auf den anderen verliert er alles. Und ihm bleibt nichts mehr anderes übrig, als Bettler zu leben. Ich habe euch noch eine Frage gestellt auf dem Blatt, ihr könnt noch selber versuchen herauszufinden, wie man das vergleichen könnte, was Jesus getan hat, indem er den Vater verlassen hat und diese Erde gekommen ist. Seine Geburt gibt uns einen kleinen Einblick, wie dramatisch der Wechsel von der Herrlichkeit im Himmel in dieser Welt gewesen sein muss. Seine Mutter aus ärmlichen Verhältnissen kam, die aus ähnlichem Verhältnis kam, musste hochschwanger nach Bethlehem reisen und fand dort keine richtige Unterkunft. Alle Herbergen waren prallvoll. Selbst wenn jemand noch hätte Platz machen wollen, ein Wirt oder ein Hotel, es war kein Platz da. Es war kein Platz da. Gut, wenn sie gewusst hätten, was für ein Kind hier auf die Welt kommt, dann hätte bestimmt noch einer seine Herberge geräumt. Aber das war eine arme Frau. Für eine arme Frau räumt man keine Herberge. Da schaut nicht viel heraus dabei. Es gab keinen Platz für den König der Könige. Schon bei der Geburt von Jesus wird sichtbar, wie das Leben von Jesus auf dieser Welt aussehen wird. Johannes beschreibt das so, er kam zu seinem Volk. Aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. War kein Platz da. Die Welt hatte keinen Platz für Jesus und das ist bis heute noch so. Es ist bis heute noch so. Jesus hat keinen Platz bei uns Menschen. Wenn wir von Jesus erzählen und begeistert sind von dem, was er für uns getan hat, dann sagen viele Menschen, das sind einfach religiöse Fanatiker. Jesus hat keinen Platz in dieser Welt. In einem Stall wurde er geboren und in eine Futterkrippe gelegt. Was für ein Platz für den Schöpfer des Himmels und der Erde. Stall. Da waren garantiert auch noch Tiere drin. Das hygienische Niveau war sehr tief. Wie verletzlich ein Kind ist. Und überhaupt, wie ich am Anfang gesagt habe, dass Gott als Säugling in diese Welt kommt, ist einfach so etwas von unfassbar. Diese Verletzlichkeit. Und kaum war er geboren, wurde er bereits verfolgt und die Eltern mussten nach Ägypten fliehen, um ihn vor den Mördern in Sicherheit zu bringen. Und natürlich wissen wir auch, wie es weiterging. Jesus erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ein radikales Vorbild, wie jemand den anderen höher achtet als sich selbst, finden wir nicht. Jesus fragt nicht, was für ihn das Beste und Angenehmste wäre. Er fragte nicht, was ihm gut tun würde. Er fragte danach, was für uns wichtig ist, was uns gut tut. Das ist der einzige Grund, warum Jesus bereit war, unter diesen Umständen in diese Welt zu kommen. Eigentlich wäre für ihn ein Palast einigermaßen angemessen gewesen. Jesus verzichtete auf alle Rechte, die ihm zugestanden wären. Und er erniedrigte sich so tief, wie nur wenige Menschen dazu bereit wären. Und wie tief seine Erniedrigung war, beschreibt Jesaja. Alle verachteten und mieden ihn. Denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. Er war verachtet. Kein Superstar. Wenn er Wunder tat, dann war das super. Dann sind alle gekommen. Wunder wollen wir alle sehen. Wenn er die Botschaft vom Reich Gottes gepredigt hat, sind sie alle wieder verschwunden. Siehe Brotvermehrung. Das Erstaunliche daran ist, dass Jesus das alles freiwillig auf sich genommen hat. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte freiwillig. Aus freiem Entschluss wurde er Mensch, aus freiem Entschluss nahm er Knechtsgestalt an. Dieser Verzicht Jesus auf das, was ihm eigentlich zustünde, ist beispiellos. Und Jesus hat nicht seine eigene Ehre im Blick, als er in diese Welt kam. Jesus wollte uns von unserer Sünde erlösen. Er sah nicht auf das Seine, sondern er sah darauf, was uns dient. Jesus sah auf dich. Der einzige Grund, warum Jesus in diese Welt kam, sind wir Menschen, einzig und allein. Ich habe schon anders gehört. Aber es gibt nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Einzig und allein wegen dir und mir ist Jesus in diese Welt gekommen und einzig und allein deshalb hat er das alles auf sich genommen. Es ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Einer der sensationellsten Verse sagt doch, denn also hat Gott die Welt geliebt. Und damit meint er uns Menschen, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wir Menschen sind das Ziel der Mission Jesu gewesen. Wegen dir und mir hat er das auf sich genommen. Und einer meiner vielen Lieblingsbibelverse, ich könnte euch nicht sagen, welches mein Lieblingsbibelvers ist. Ich habe einfach viele. Nicht die ganze Bibel, aber schon viele. Und einer dieser vielen ist 2. Korinther 8, 9. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Er wurde arm, damit wir reich werden. Warum kam er also? Für wen kam er? Eindeutig. Eindeutig nur deshalb. Nicht für sich. Jesus hätte das nicht nötig gehabt, um sein Leben zu verschönern. Er kam einzig und allein wegen dir und mir. Jesus wusste genau, was er verlassen hatte und auf was er verzichtete. Kurz nach seiner Hinrichtung wendete er sich an Gott, seinen Vater, also kurz vorher, und sagt: Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Also Jesus wusste ganz genau, was er verlassen hatte. Das war nicht eine Fehlentscheidung oder das gesagt, ups, jetzt bin ich erschrocken, was ich da in der Welt erlebe, jetzt gib mir wieder das zurück, was ich gehabt habe. Er hat von Anfang an gewusst, was er verlassen wird. Paulus hätte wohl kein stärkeres Argument finden können, um uns zu zeigen, wie demütige Gesinnung zu uns Christen passt. Jesus, unser Retter, lebt es uns vor. Durch sein demütiges und selbstloses Handeln sind wir für Zeit und Ewigkeit gerettet. Und nun sollen auch wir untereinander mit dieser Einstellung leben. Es ist wie bei Jesus ein freiwilliger Entschluss, ob wir so leben wollen. Der Blick in die Krippe wird uns helfen, diesen Entschluss wieder vielleicht neu zu treffen, nämlich dem Vorbild von Jesus zu folgen. Vielleicht entschließt du dich gerade an diesen Weihnachten einmal mehr. Wir müssen ja das manchmal so wieder uns einen Schubs geben und sagen, jetzt nehme ich es wieder ernst, jetzt packe ich es wieder an, jetzt habe ich es wieder begriffen. Ich habe es zwar schon mal begriffen, aber wir wissen ja, wie wir sind. Vielleicht dann schließt du dich diese Weihnachten einmal mehr, dich nicht mehr selbst so wichtig zu nehmen. Und an diesem Punkt ermutigt uns auch Petrus, den Christen schreibt eure Jüngeren, aber sage ich, ordnet euch den Ältesten unter. Überhaupt müsst ihr, das sage ich allen, im Umgang miteinander jede Überheblichkeit ablegen. Ihr wisst doch, Gott widersetzt sich dem Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit kommt. Weihnachten ist bei uns ein besinnliches Fest. Lichter, Kuchen, Lieder, beleuchtete Straßen. Aber noch viel stärker ist Weihnachten ein Fest der Gesinnung. Weihnachten ist der größte Ausdruck von Selbstverleugnung. Jesus lebte uns vor, was eine echte christliche Gesinnung ist. Und Paulus ermutigt die Philipper und sagt, nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Damit hat er eine fantastische Aussage zu einem Gemeindeprogramm gemacht. Die Gemeinde lebt. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Da sind wir immer wachsam, versuchen ja auch in unserer Gemeinde. Wenn etwas uns gegeneinander aufbringen will, versuchen wir vorher zu sprechen, vorher zu klären, bevor es explodiert. Wir beten und hoffen, dass Gott uns schenkt, dass uns das immer wieder gelingt. Denn wenn wir gegeneinander uns aufbringen, dann bricht das Chaos aus und wir sind frustriert über das, was geschieht. Und vor allem, wir verlieren das gemeinsame Ziel aus den Augen. Das dürfen wir schon gar nicht. Möge Gott uns helfen, dass wir das weiterhin und noch viel verstärkter als Gemeinde leben. Leben wir diese Liebe und richten wir uns auf das gemeinsame Ziel aus. Wenn wir das tun, werden wir erleben, wie wohltuend die Gemeinschaft unter Christen ist. Jesus hat es uns vorgelebt. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Wir können das gar nicht beschreiben. Und ich glaube, wir können es uns auch gar nicht vorstellen, wie krass der Unterschied von der Herrlichkeit bei deinem Vater gewesen sein muss und dieser Welt für dich. Wir können uns kaum vorstellen, wie viel du losgelassen hast und mit welcher Verachtung von Menschen du leben musstest. Am Schluss sogar wurdest du hingerichtet wie ein Verbrecher, obwohl du nichts getan hast, was den Tod verdienen würde. Und das hast du alles für uns getan, aus Liebe zu uns. Es ist einfach unglaublich. Wir danken dir von ganzem Herzen und beten dich an. Amen.